Wir feiern heute Palmsonntag. Mein Thema ist geknickt, aber nicht zerbrochen. Geknickt, aber nicht zerbrochen. Ich wollte mal fragen, wer von euch hat denn Hühner? Gibt es jemand? Nicht? Unsere Nachbarn hatten mal Hühner. Und heute wäre noch ein guter Tag, falls ihr Hühner habt, vergesst nicht, euren Hühnern jetzt buntes Martis zu füttern, damit es mit den bunten Eiern an Ostern klappt. Das ist ganz wichtig. Aber Spaß beiseite, die Osterzeit hat so die verrücktesten Dinger. Warum den Osterhasen? Da haben wir auch mal ein Jahr drüber gepredigt und gesprochen, woher nicht all diese Dinge kommen. Aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema heute ist der Palmsonntag. Der Beginn der Karwoche, der Weg nach Golgatha. Vielleicht sind euch im Lobpreis schon die Kreuze aufgefallen, die wir alle eingeblendet haben. Das Kreuz steht heute im Mittelpunkt dieser Botschaft. Und Palmsonntag ist der Tag im Kirchenjahr, an dem wir an den Einzug Jesu nach Jerusalem erinnern. Es ist der Beginn der Karwoche, der Leidenswoche Jesu, seiner Passion, wie wir auch sagen vom Lateinischen. Der Beginn des Weges nach Golgatha. Und warum und wie Jesus diesen Weg ging, das möchte ich heute mit euch ansehen. Alle kamen an diesem Tag, um Jesus zu sehen. Ich habe hier ein Bild aus einem Film dargestellt. Wir lesen in den Evangelien, wie Jesus auf dem Fohlen eines Esels, einem jungen Esel, nach Jerusalem hereinreitet. Die Menschenmenge huldigt ihm, ruft ihm zu. Gepriesen sei Gott, gelobt sei der, in Gottes Auftrag kommt der König von Israel. Die Menge war begeistert. Sie hatte schon von ihm sicherlich gehört. Und ganz viele liefen Jesus entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der so viele Wunder vollbracht hatte. Und es gab einen großen Menschenauflauf. Doch dieser Menschenauflauf, der war jemand ein Dorn im Auge. Und zwar den Pharisäern und den Priestern. Sie beschuldigten Jesus der Aufruhr des Volkes und ebenso der Gotteslästerung. Wie konnte er so frech sein und behaupten, der Sohn Gottes zu sein? Der Messias. Und dann all die Ereignisse, die sich in Jerusalem vor Jesu Tod ereignet hatten. Nachdem er einige Tage dort verweilt hatte, feierte er mit seinen Jüngern das Passamahl. Er zeigt ihnen dadurch symbolisch, was sich ereignen würde. Sein Leib wird er geben und sein Blut wird er vergießen. Dieses Passafest, das seinen Ursprung im Auszug des Volkes Israel aus Ägypten hatte, und er feiert es ganz bewusst. Und er sagt ihnen sogar, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir feiern das heute auch noch bei uns in der Gemeinde. Und wir erinnern uns an seinen Leib, gebrochen für uns, sein Blut vergossen für uns. Dann wusch er ihnen die Füße und lehrte sie eine große Lektion darüber, was es bedeutet zu dienen. Selbstlos, barmherzig, das zeichnete Jesus aus. Und er forderte seine Jünger auf, genauso zu handeln. Wir lesen auch, dass er in einem Haus in Bethanien verweilte und eine Frau hereinkam und mit ihm kostbaren Salböl mit Narde salbte. Das war jenes Öl, mit dem man auch Könige zum Begräbnis salbte. Was für eine krasse Symbolik auch hier. Was für ein starkes Zeichen für den Weg nach Golgatha bis hin ins Grab des Königs der Juden. Und anschließend ging er mit den Jüngern in einen Garten, um zu beten. Jesu Weg in Gethsemane. Das ist für mich entschiedene Hingabe. Die Menschheitsgeschichte begann in einem Garten mit einem Menschen namens Adam. Die Geschichte desjenigen, der der zweite Adam genannt wurde, endete wieder in einem Garten. Als Jesus dort war, hatte er immer noch mehrere Möglichkeiten. Er hätte kämpfen können wie die Zeloten. Die Zeloten waren damals eine sehr krasse Gruppe, die gesagt haben, mit dem Schwert erkämpfen wir uns den Sieg und die Freiheit. Er war doch jung, er hatte Charisma. Die Menschen wären ihm sicherlich in den Tod gefolgt. Und wir wissen, später gab es auch einen, der sogar das Schwert für ihn gezückt hat in dieser Nacht. Oder er hätte sich auch zurückziehen können, wie die Essener der damaligen Zeit. Das war eine Gruppe von Christen, die hat sich in die Wüste zurückgezogen. Die haben so ein bisschen salopp gesagt, lasst uns doch unsere Ruhe. Wir wollen eine sichere kleine Gemeinschaft gründen. Vielleicht wären ihm da auch viele gefolgt. Das sind auch die Reaktionen, die wir auf Krise auch haben. Es gibt manche, die reagieren auf Krise mit Aggression und andere, die rennen am liebsten davon. Manchmal erstarren wir auch in der Krise und können weder vor noch zurück. Aber Jesus tat nichts dergleichen. Er hätte sogar um eine Legion von Engeln beten können. Er hätte Feuer auf Jerusalem runterbeten können. Pilatus und Herodes verschlingen lassen, hat er aber nicht. Was tat Jesus? Markus berichtet uns in Kapitel 14, Vers 35, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so erspar mir diese schwere Stunde und bewahr mich vor diesem Leiden. Dir ist alles möglich. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Jesus war überzeugt davon, dass das wahre Schicksal des Messias nicht darin bestand, zu erobern oder zu vernichten, sondern aus Liebe zu den Menschen sein Leben zu geben und zu sterben. Und genau das tat er. Er hat sich entschieden, sein Leben hinzugeben zur Erlösung für viele. Was für eine krasse Hingabe. Dann brachte man Jesus vor den Sanhedrin. Das war der Hohe Rat, der Hohe Priester und Pharisäer. Und da hatte er ein echt entschlossenes Bekenntnis. In der Nacht der Verhaftung, da hatten ja die Pharisäer und Hohepriester eine Sitzung abgehalten. Einer von ihnen hatte gesagt, dieser Jesus vollbringt viele Wunder. Wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Der stürzt unser System. Das ist Revolution, Rebellion. Von was sollen wir dann leben? Die Hohepriester wussten genauso gut wie Pilatus, dass Jesus keine militärische Bedrohung darstellte, aber eine andere Art von Bedrohung. Er behauptete, dass das Reich Gottes auf das alles gewartet hatte und dass es auf irgendeine Art und Weise jetzt schon hier war. Und dann tat er diese Wunder. Und sie folgten ihm, sie huldigten ihm. Aber Jesus sprach nicht vom Tempel. Er sprach nicht davon, dass man dort die Opfer brachte. Das Reich Gottes war jetzt in Jesus da, in diesem Mann, in dem, was er sagte, in dem, wie er lebte, wie er liebte. Und so hatte niemand vor ihm gehandelt und auch nicht gedacht. Er hat sie immer wieder überrascht. Und dem wollten sie einen Riegel vorschieben. Es gab neben der Anhörung bei Pilatus eben diese Anhörung vor dem Sanhedrin, dem obersten religiösen Gericht. Sie wollten klug sein. Sie beschlossen, ihn der Gotteslästerung zu bezichtigen, damit sich die Menge gegen ihn wenden würde. Und auch wegen Hochverrat gegen die römische Besatzungsmacht, damit Pilatus ihn töten würde. Markus berichtet uns auch hier in Kapitel 14, Vers 55. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugen, die durch falsche Aussagen Jesus so belasten sollten, dass man ihn zum Tode verurteilen konnte. Aber es gelang ihnen nicht. Dann versuchten sie es, wie es manche heutzutage in der Politik. Viele Zeugen brachten zwar falsche Anschuldigungen vor, doch ihre Aussagen widersprachen sich. Mist, hat nicht geklappt. Und in diesen Situationen, da hätte Jesus auch schweigen können, aber er schwieg nicht. Er unternahm keinerlei Anstrengungen, die falschen Anklagen zu korrigieren. Er saß zwar schweigend da, während sie ihn verspotteten, aber bei der Frage, bist du der Messias, antwortete er klar und deutlich, ich bin es. Ein ganz entschlossenes Bekenntnis, ich bin es. Und dann erzählte sie noch, dass sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen würden. Und so lieferte Jesus selbst ihnen eigentlich einen Grund für sein Todesurteil, den sie von all ihren falschen Zeugen nicht bekommen konnten. Es ging dann weiter, hier eine Szene, die darstellt, wie Jesus vor Pilatus steht. Pilatus hatte eigentlich einen sehr lästigen Job. Der Nahe Osten war im Römischen Reich nicht sehr beliebt. Dort waren die Römer Besatzungsmacht. Und Pilatus musste jetzt dafür sorgen, dass ihm die hohen Priester auch gefügig blieben. Also es war auch ein Politikum, was da dahinter stand. Und andererseits musste ihn aber gleichzeitig genügend Freiraum lassen, damit das jüdische Volk die römische Autorität weiter anerkannte. Es gibt einen antiken Schreiber, der heißt Philo, und Philo sagt, dass die Herrschaft von Pilatus sich durch Folgendes auszeichnete: Bestechung, Beleidigung, Raubüberfälle, übermäßige Grausamkeit, Hinrichtungen ohne Gerichtsverhandlungen und dass er ein grimmiges, rachsüchtiges Temperament hatte, so der Geschichtsschreiber Philo. Und jetzt bringen die Hohepriester Jesus zu diesem Pilatus und sie haben sich die Anklage, die sie vorbringen wollten, genau überlegt. Und das liest man in Lukas Kapitel 23, Vers 2. Da heißt es, dieser Mensch hetzt unser Volk auf, er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen und er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hat. Und sie werfen das extra rein, ein König, mit anderen Worten, hey, der will euch hier die Macht nehmen. Sie versuchen Druck auf Pilatus auszuüben, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was er gerne von ihnen möchte. Mit anderen Worten, hey, dieser Jesus stellt auch ein Problem für euch Römer dar, am besten werden wir den los. Und wenn ihr das für uns tut, dann haben wir ihn auch los. Pilatus findet dann heraus, dass Jesus aus Galiläa stammt und er versucht nun den schwarzen Peter an Herodes weiterzugeben. Auch interessant. Pilatus ist die Sache anscheinend zu heiß. Er denkt sich, hey, Moment mal, ein Galiläer? Herodes ist doch der Statthalter? Und auch vor Herodes bleibt aber Jesus nun diesmal stumm, genauso wie vor Pilatus. Herodes hatte sich erhofft, ein Wunder von ihm zu sehen. Aber Jesus tut ihm diesen Gefallen nicht. Zuerst zurück zu Pilatus. Der erinnert sich dann an den Brauch, am Passafest einen Gefangenen freizulassen. Und da gibt er ihnen die Wahl zwischen dem harmlosen Jesus und dem Barabbas. Markus und Lukas berichten beide in ihren Evangelien davon, dass Barabbas in Aufstände verwickelt war. Ein schlimmer Verbrecher. Sie hielten Barabbas wahrscheinlich für einen Freiheitskämpfer oder Patrioten. Und als die Menge die Wahl hat, wen wollt ihr frei haben? Hier ist Barabbas, hier ist Jesus. Dann rief die Menge ganz laut, gib uns Barabbas. Und so wurde eine unschuldige Person durch Volkesstimme eigentlich verurteilt. Pilatus war fein raus, das Volk hatte für ihn entschieden. Er hatte gnädig noch jemanden begnadigt, aber den Falschen. Aus biblischer, theologischer Sicht den Richtigen. Ich frage mich manchmal, was aus dem Barabbas geworden ist. Der muss doch das mitgekriegt haben. Und was danach geschah in Jerusalem und Ausgießung des Geistes. Ich frage mich manchmal, hey, hat der sich noch bekehrt? War das einer, dessen Leben Jesus gerettet hat? Interessant, wir wissen es nicht. Dann ließ Pilatus Jesus geißeln. Er litt unsägliche Qualen, wurde verhöhnt, geschlagen, ausgepeitscht. Man setzte ihm eine Dornenkrone auf, gab ihm einen purpurnen Mantel und Pilatus ließ ihn dann wieder der Menge vorführen. Wir lesen das in Johannes Kapitel 19, Vers 12. Da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen, aber die Juden schrien: Wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen. Er selbst setzte sich auf den Richterstuhl an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabbata. Vers 14 heißt es weiter, es war um die Mittagszeit. Am Tag vor dem Passafest, an dem alle mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Und Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. Das berühmte Bild, das es auch gibt, mir fällt der Maler nicht ein, Ecce homo, seht der Mensch. Weg mit ihm, brüllten sie, ans Kreuz mit ihm. Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen, fragte Pilatus noch einmal. Also merkst du, Pilatus ist total unwohl. Er sagt, ach, das soll der Herodes klären, oh, jetzt ist er wieder da. Auf Herodes kann ich mich auch nicht mehr verlassen, er war doch so brutal und grausam. ja, dann versuche ich das mit dem Barabbas, und dann fühlt er sich aber immer noch wohl. Dann sagt er, was soll ich machen, ja, ans Kreuz mit ihm. Und dann fragt er nochmal, soll ich ihn wirklich kreuzigen lassen? Und dann riefen die Hohepriester, und das finde ich ist Hochverrat an Jesus, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Die Hohepriester hatten den König und Messias Jesus nicht erkannt. Und da gab Pilatus nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Es gibt einen sehr intensiven Film von Mel Gibson, der heißt Die Passion. Einige von Ihnen haben ihn vielleicht schon gesehen. Der ist keine leichte Kost, aber er zeigt sehr realistisch, was Jesus wirklich durchgegangen ist. Im Prinzip hatte Pilatus, glaube ich, kein Problem mit Jesus. Er war sogar von dessen Unschuld überzeugt, deswegen scheute er sich so. Doch getrieben vom Hohen Rat verurteilt er Jesus zum Tode. Dieses Urteil durfte laut damaliger Rechtsprechung nur er aussprechen. Und so wurde Jesus unschuldig verurteilt, aus Angst vor dem Volk, angetrieben vom Hass der Priester und aus Machtgier. Soweit bis hierhin erstmal die Geschichte. Jesus imponiert mir in dieser Karwoche. Diese entschiedene Hingabe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So krass, was für ein Mann, was für eine Entschlossenheit. Das heißt sogar, Jesus hat im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt. Man weiß das aus medizinischer Sicht, das ist ein körperliches Zeichen extremer Anspannung. Du siehst das manchmal bei Autounfällen, in Schocksituationen oder in starken Krisen, dass Leute dann so im Schock da sitzen, dann wischen sie sich über die Arme und auf einmal ist alles rot und denkst, wo kommt das Blut her? Das haben sie ausgesondert aufgrund des Stresses. Und dann dieses entschlossene Bekenntnis. Bist du der Messias? Ja, ich bin es. Boah, da muss ich mal an den armen Petrus denken. Du warst doch auch einer von ihnen. Nein, ich kenne ihn nicht. Dreimal, aber Jesus, nachdem er auferstanden ist, trifft sich mit ihm, macht ihm Frühstück und sagt, hey Petrus, ist okay, ich vergebe dir. Und stumm wie ein Opferlamm vor Pilatus und Herodes, da schweigt Jesus. Und da erfüllt er Worte des Propheten Jesaja aus Kapitel 53. Und da möchte ich mit euch die Verse 1 bis 7 lesen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. All dies aus Liebe zu dir und zu mir. Diese Hingabe, Entschlossenheit, dieses Opfer packt mich jedes Mal so von neuem. Das Kreuz ist das Zentrum unserer Verkündigung. Ohne das Kreuz kein Evangelium. Ohne das Kreuz keine Buße, keine Sündenvergebung. Ohne das Kreuz kein Erlöstsein von Scham. Ohne das Kreuz keine Heilung. Und ohne das Kreuz auch keinen Frieden mit unserem Schöpfer Gott. geknickt, aber nicht zerbrochen. Ich möchte euch einen Baum zeigen. Das ist eine Blutpflaume vor der evangelischen Kirche in Verkirchen, wo wir auch 9 Monate zu Gast waren. Und da war hier unten ein Ast so auf Augenhöhe und ich fand ihn so stark. Ich habe gestoppt und habe das fotografiert. Und dann dachte ich, wow, was für eine starke Blüte. Und dann habe ich näher hingeschaut und habe ich gesehen, dass das eigentlich ein fast abgebrochener Ast ist. Und wenn du näher hingehst, siehst du hier diesen Ast, der so runterhängt und der hängt hier noch an einem ganz kleinen Fitzelchen, eigentlich nur noch von Rinde. Und ich dachte mir, boah, krass, geknickt, aber nicht zerbrochen. Und so viel Blüten an diesem Ast, das ist dieser eine Ast. Und ich dachte mir, das ist echt stark. Und in der Bibel gibt es einen Vers in Matthäus Kapitel 12. Und ich musste ab Vers 14 vorlesen. Da heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Also jetzt sind wir wieder vor dem Einzug in Jerusalem. Und Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja, das ist aus Kapitel 42 ein Zitat, geredet wurde, der spricht. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Erinnert euch an letzten Sonntag, die Predigt über Isaak, da kam das auch zweimal vor. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Christian, was hat das mit der Karwoche zu tun? Alles. Alles. Diese Aussage. Ich glaube, dass wir, die wir heute hier sitzen, alle nur geknickte Rohre sind, die einen Heiland und Erlöser, einen Erretter benötigen. Einen Jesus, ohne den wir nicht leben können. Ein Leben hier auf Erden, das wir ohne das Kreuz nicht bewerkstelligen können. Und ich denke da an meinen eigenen Zerbruch. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit einem abwesenden Vater, der Alkoholiker war, mit dem ich mich in den letzten Tagen versöhnen durfte, Frieden finden konnte in unserer Beziehung. Eine Mutter, die psychisch krank war, die in meinen wichtigsten Entwicklungsphasen manisch-depressiv war. Die 13-jährige Krankheitsgeschichte, die wir mit Rebecca erlebt haben, wo Gott schlussendlich eingegriffen hat, sie Frieden mit Gott gefunden hat und jetzt auch als geheilt gilt. Ich bin von wichtigen Freundschaften massiv enttäuscht worden. Ich habe so viel Mist erlebt. Aber das Kreuz, aber Jesu entschiedene Hingabe, aber Jesaja 42, das geknickte Rohr, würde er nicht zerbrechen. Er hat mir geholfen, mich getragen, mich gestärkt. Ohne das Kreuz wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Wir haben vorhin geredet, wo wären wir ohne Jesus? Hätte ich die Laufbahn des Alkoholikers meines Vaters nachempfunden? Die Chancen sind statistisch groß. Aber habe ich nicht. Wie hat das geklappt? Jeden Schmerz, jede Verletzung habe ich auf Jesu Altar gelegt und ans Kreuz gebracht, sodass meine Zukunft nicht länger von meiner negativen Vergangenheit gesteuert wird, sondern ich frei bin, der zu sein, den Gott in mir sieht und in eine Zukunft mit Gott zu sehen. An Verletzung und Schmerz festzuhalten, gibt keine Kraft. Ganz im Gegenteil, es raubt dir deine Kraft und dein Leben. Wir denken mal das manchmal, ich brauche diesen Hass und Zorn, um am Leben zu bleiben. Nee, es ist wie eine Kette, die du so mit dir hinterher schleppst. Und Jesus möchte dich frei davon machen und dass du in seiner Kraft gehst. In meinen dunkelsten Nächten war mir Gottes Wort und das Gebet eine Kraftquelle und ein Licht in meinem dunklen Tal. Deswegen ist es so wichtig, am hellen Tage in seinem Wort und im Gebet zu sein. Täler kommen, dunkle Zeiten kommen. Und das soll keine negative Prophetie sein. Bereite dich darauf vor, wenn du auf dem Gipfel bist, im hellen Licht des Tages. Ich bin nie allein gegangen, ich bin immer mit jemand gemeinsam gegangen. Das war ein großer Schlüssel für mich. Meine liebe Frau, meine Kinder selbst, die mich reflektieren, von denen ich mir was sagen lasse. Freunde, Therapeuten, Seelsorge, Hauskreise. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was dich mit anderen gehen lässt. Aber du kannst es nicht alleine. Du brauchst Wegbegleiter. Das ist nicht nur so bei Herr der Ringe, das ist im echten Leben genauso. Du brauchst Gefährten. Verachte nicht die Notwendigkeit guter Freundschaften und Beziehungen in deinem Leben. Jesus zum Beispiel ist immer mit jemandem gegangen. Die 12 Jünger, die Jesus als Gemeinschaft ausgesucht hat, so stark. Oder die Gruppe in Kapernaum. In Kapernaum ist auch das Haus des Petrus, in dem Jesus mehrere Male übernachtet hat. Oder auch die Gruppe in Bethanien, Maria, Martha und Lazarus, zu denen er enge Beziehungen pflegte. Und wir brauchen auch einander. Das eine ist das Kreuz, das alles trägt und festigt. Jesus, das Fundament unseres Lebens, aber wir brauchen einander zur Ermutigung und zum Anfeuern. Wir brauchen das. Hey Tom, du schaffst das. Halt durch, das wird gut enden mit dem Grundstück bei den Rangern. Oder hey, ich glaube an dich, auch wenn dich gerade niemand sieht und du denkst, keiner unterstützt dich. Ich glaube an dich. Das war einer meiner wichtigsten Sätze in der Jugendarbeit. Und wir brauchen auch einander zur Hilfestellung und Bündelung unserer Kräfte. Zwei sind besser als ein allein. Zwei wärmen sich gegenseitig. Eine dreigeteilte Schnur reißt nicht leicht in zwei. Und wir brauchen uns auch zum Reflektieren und Diskutieren. Das war so cool in der Werkstatt. Hey, wie siehst du die Worte von Paulus? Hat Jesus wirklich von Jerusalem oder vom finalen Ende der Tage gesprochen? Aber auch in unseren ganz praktischen Dingen. Wie hast du das eigentlich damals bei deinen Teenagern gemacht? Also ich könnte sie gerade irgendwo und in 5 Jahren wieder abholen. Nein, es gibt einen Weg. Lass mich dich ermutigen. Und die zwei Dinge haben uns geholfen. Und wir brauchen auch einander zum Warnen und auch um uns einen Liebestritt in den Hintern zu geben. Wir dürfen es sagen, hey, wenn du so weitermachst, wird es nicht gut enden. Pass auf dich auf, halt den Sabbat ein. Und wir dürfen auch sagen, hey, mach keine Kompromisse mit Gottes Wort. Frank Weigert, ehemaliger Pastor von der Agape-Gemeinde, hat gesagt, wir Christen müssen aufhören, nett zu sein, wir müssen endlich ehrlich sein und die Wahrheit in Liebe sagen. Fand ich stark. Finde ich gut. Und ihr dürft mir gerne in den Hintern treten, wenn ich es brauche. Offizielle Erlaubnis. Ich brauche das. Abschließend habe ich eine Statistik für euch, die hat mich ein bisschen geschockt. Das ist eine Statistik, ihr seht hier auf der unteren Zeitleiste, hier ist das Alter 15, 30, 50 Jahre, 70 Jahre, 85. Und hier sind die Stunden pro Tag, 1, 2, 3, 4, oben ganz 5. Das ist die Zeit, die du mit Familie verbringst. Und hier so Mitte 20, das ist gerade, wo meine Töchter sind, die verabschieden sich gerade von uns als Familie und gehen in ihr eigenes Leben. Das ist genau richtig und gut so. Das bringt einen neuen Abschnitt für uns als Ehepaar. Dann hier die Zeit, die du mit deinem Partner verbringst. Auch hier so Mitte 20, wo sich das natürlich dann festigt. Und dann finde ich ganz interessant, so ab dem Rentenalter steigt das nochmal hoch. Fühlt sich jemand angesprochen. Was zeigt dir diese Kurve? Augen auf bei der Partnerwahl. Du wirst ganz viel Zeit miteinander verbringen. Dann hier, das fand ich auch schockierend, das ist die Zeit, die du mit Mitarbeitern verbringst täglich. Also hier ab circa 20 bis hier auch, das fand ich interessant, 50, also da von 20 bis 50 verbringen wir ganz viel Zeit mit Leuten. Ab 50 wirst du dann beförderst und sitzt dann in diesem Büro, wo du keinen Kontakt mehr hast. Wahrscheinlich. Aber das ist interessant, gell? So, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir unseren Arbeitsplatz gut aussuchen und da gute Beziehungen auch pflegen. Dann die Zeit, die man mit Freunden verbricht, das fand ich auch stark, also da auch so mit Mitte 20 ein relativ starker Knick. Liegt wahrscheinlich daran, weil wir dann im Berufsleben und in der Partnerschaft sind und dort die Leute das abzwacken. Und dann hier ganz schön die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen. Von Mitte 20 bis Mitte 40 ist das sehr hoch, aber dann verschwindet das auch. Und dann hier mit das Traurigste aus der Statistik, die Zeit, die du alleine verbringst. Das steigt stetig an. Und auch hier in Deutschland haben wir ein Einsamkeitsproblem, ein Isolationsproblem. Ich habe gestern mit jemandem geredet, er sagt, ihm fällt es immer mehr auf, Leute, die im öffentlichen Nahverkehr diese Selbstgespräche mit sich führen oder so hin und her tigern, so dieses rastlose, isolierte Menschen, die kein Gegenüber mehr haben und dann da in sowas reinfallen, was nicht gesund ist. Und da habe ich gedacht, wie dankbar bin ich, dass ich das Quelltor habe. Wie dankbar bin ich, dass ich eine Gemeinde habe, die liebevoll miteinander umgeht, die füreinander da ist. Danke auch für alle, die Krankenbesuche jetzt bei Anna und Winnie und vielen anderen gemacht haben. Ich finde das so stark, wie sich das aufteilt. Man kann die Kurven aufeinander legen, um zu sehen, wo so diese starken Punkte liegen. Und eben diese Einsamkeitskurve, das ist die oberste grüne, die so hoch geht. Die finde ich sehr stark. Und dann so diese Partnerschaftskurve, wo man am meisten Zeit miteinander verbringt. Für mich ist in dieser Karwoche sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist das Kreuz, das Zentrum unseres Glaubens. Und lass dich da nochmal ganz neu ergreifen, was es Jesus wirklich gekostet hat. Wenn du den Film Die Passion noch nie gesehen hast, schau dir den mal an, mach das tagsüber, nicht abends. Schau dir den aber mal einfach an, lass das mal so ein bisschen auf dich wirken. Und das Zweite, was mir wichtig ist für die Karwoche, sind Beziehungen. Wir haben auch als Gemeindeleitung dieser Entschluss, den Karfreitag so zu gestalten, das war ganz bewusst. Wir hatten tolle Karfreitage hier mit Stationen und verschiedensten Dingen, oder Karfreitagsandachten mit Liedern und Auszügen aus den Evangelien. Aber dieses Jahr war uns wichtig, Menschen am Karfreitag teilhaben zu lassen. Ein junger Mensch, der Hoffnung im Tod erlebt. Und auch die waren so eine Gruppe. So eine Gruppe von 30 jungen Menschen, die da miteinander sich gefunden haben und zusammengegangen sind. Er ist es nicht alleine gegangen. Und es ist echt so ein Anliegen von uns da. Nimm das Lad Leute ein. Ist einfach, manchmal stellen wir uns so die Frage, ja, wie bringe ich jetzt jemanden zum Glauben? Wie mache ich das oder so? Oder kann ich jemanden zum Gottesdienst mitnehmen? Manchmal machen wir uns so einen Kopf, oh, wie wir dann am Sonntag predigen. Oh nee, wenn der Christian predigt, das ist wieder dann so lehrerhaft und Ding. Lieber nicht, wann predigt die Kerstin? Ich brauche irgendwas Peppiges, was Feuriges, was Kreatives. Aber manchmal ist das, glaube ich, gar nicht der Punkt. Ich bin überrascht, was Menschen, die in Gottesdiensten gekommen sind, als Fremde mitgenommen haben. Wo ich jemanden mitgenommen habe in die Jugend, ich dachte, boah, das geht so schief. Und am Ende des Abends sitzt die Person da in Tränen. Was wurscht eigentlich, wer predigt? Wichtig ist, dass Gottes Gegenwart da ist. Und Gottes Gegenwart, das bringt die Menschen zu Jesus, seine Güte, seine Liebe. Und das ist auch so eine Möglichkeit, du musst da gar nichts machen. Bring jemanden, lass ihn den Film anschauen. Du hast ein Thema, über das du danach reden kannst. Und wir wollen hier auch in den Austausch kommen. Vielleicht könnt ihr das nutzen. Vielleicht fällt euch noch irgendeiner ein, wo du sagst, hey, der braucht noch Jesus. Und das war mir wichtig, das Kreuz und Beziehungen. Und auch hier in der Gemeinde, lasst uns weiter dranbleiben, ehrliche Beziehungen zu führen, auch mal die Wahrheit in Liebe zu sagen, aber dann Dinge auch auszusprechen und immer wieder zu ermutigen und anzufeuern.
hey, ihr macht es gut. Ich finde es so super, dass das Collecte-Team jeden Sonntag bei Wind und Wetter die Fahne rein und raus trägt. Ich finde es super, dass der Jojo heute Morgen hier ist und auch der Joni und all die anderen, die gestern noch spät in Nürnberg waren, heute früh heimgekommen. Aber er ist hier und er stellt sich an die Kamera und macht seinen Dienst und das ist stark. Und lasst uns da ermutigen, anfeuern, lasst uns ermutiger sein. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst heute Morgen. Ich danke dir für unsere Gemeinschaft. Und Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast. Danke für das Kreuz. Danke, dass du alles getragen hast und wir immer wieder zu dir auch kommen dürfen mit unserer Schuld, mit unserer Scham. Danke, dass du treu und gerecht bist und immer wieder vergibst, wo wir ehrlich zu dir kommen, wie Johannes in seinen Briefen schreibt. Und Herr, wir sehen uns danach, dass wir gesunde, gute Beziehungen führen. Und wir sehen, die Zeit ist begrenzt. Die Zeit ist oft geraubt durch Arbeit, durch Beschäftigtsein. Hilf uns da, die Beziehungen wertzuschätzen. Und schenk vor allem denen in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen, Jesus, schenk ihnen die Beziehung mit dir, die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Amen.